möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortragsabend mit dem Titel Bibel und Wissenschaft. Hat die Wissenschaft Verspätung? Es geht heute Abend um etwas mehr als 30 Beispiele. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, eine ganz kurze Einleitung. Wenn wir über Bibel und Wissenschaft sprechen, sollten wir zuerst ganz kurz erklären, was ist Wissenschaft und was ist die Bibel. Ganz einfach auf den Punkt gebracht, könnte man sagen, Wissenschaft ist die menschliche Bemühung, die Natur systematisch zu beobachten und zu erforschen. Ihre Ergebnisse sind stets vorläufig und begrenzt. Die Bibel ermutigt uns Menschen zur Forschung, zur Wissenschaft. Im Psalm 111, Vers 2 steht: Groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. Also die Forschung ist eine grundsätzlich gute Sache. Nur haben wir festgehalten, es ist eine menschliche Bemühung, und da gilt auch der alte Spruch der Römer: Errare humanum est, irren ist menschlich. Aber die Wissenschaft kann sich ständig revidieren und dadurch eben kontinuierlich auch Fortschritte machen. Nun, was ist die Bibel? Es geht jetzt nicht darum, welche Meinungen gibt es im Allgemeinen über die Bibel, sondern einfach, was sagt die Bibel über sich selbst? Was ist ihre Selbstaussage? Die Bibel stellt sich vor als Gottes Offenbarung an uns Menschen. Im Neuen Testament, in 2. Timotheus 3, Vers 16, schreibt der Apostel Paulus, nachdem er über die Offenbarungen des Alten und des Neuen Testaments gesprochen hat: Alle Schrift, also Altes und Neues Testament, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der im Deutschen mit von Gott eingegeben ausgedrückte griechische Begriff heißt Theopneustos, ganz wörtlich von Gott gehaucht. Nicht wahr, wenn ich jetzt spreche, kommuniziere, dann brauche ich unbedingt den Atem, der von den Lungen herkommt, dann über den Sprechkanal, durch den Mund, zwischen Zunge und Zähnen und Lippen herauskommt. Ohne diesen Luftstrom wäre Kommunikation so nicht möglich. Nun, wenn die Bibel sagt, die Schrift ist von Gott gehaucht, dann will er sagen, sie ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Diese Aussage geht weiter als das, was man in 2. Petrus 1, 21 lesen kann. Da sagt der Apostel Petrus, dass die Bibelschreiber inspiriert waren durch Gottes Geist. Nun, da könnte man aber doch sagen, ja, sie waren vielleicht inspiriert, aber es kam auch ihr eigenes Weltbild, ihre eigenen Gedanken mit hinein. Aber hier geht es um das Endergebnis. Das, was geschrieben vorliegt, die Schrift, nicht die Autoren, die Schrift, das Endprodukt ist Gottes direkte Rede an uns. Und so beansprucht die Bibel für sich Vollkommenheit und Irrtumsfreiheit. Nicht nur, wenn sie über Gnade und das Jenseits spricht, sondern auch, wenn sie über die Natur und die Geschichte spricht. Natürlich, die Bibel behauptet nicht, sie sei ein Naturkundebuch. Das ist nicht das eigentliche Ziel der Bibel. Aber wenn sie über Natur spricht, dann behauptet sie von sich, sie sei eben Gottes direkte Rede an uns. Nun, wir wollen jetzt mit Beispielen dem nachgehen, ob man das irgendwie substanziell nachvollziehen kann. Wir gehen durch ganz verschiedene Wissenschaftszweige hindurch und beginnen einmal mit der Astronomie. Erstens, die Sterne sind unzählbar. Ich meine, wenn man fragt, wie viele Sterne gibt es eigentlich, dann ist das ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber man kann mal einschränkend sagen, von Auge, ohne Hilfsmittel, kann man von Innsbruck aus unter besten Umständen, das Licht ist gelöscht nachts in der Stadt und so weiter, könnte man etwa 3000 Sterne sehen, einzelne Lichtpunkte, wenn die atmosphärischen Bedingungen ideal sind. Aber es ist so, gehen wir nach Südafrika oder ich war gerade vor kurzem in Buenos Aires, da sieht man ganz andere Sterne. Also von der südlichen Halbkugel der Erde sieht man nochmals etwa 3000 Sterne. Zusammen also 2 mal 3000 Sterne. Nun, im Altertum kam man also mit wissenschaftlichen Methoden, mit Forschung zum Schluss, die Sterne müssen zählbar sein. Aber im Alten Testament, in Jeremia 33, 22, geschrieben um 600 vor Christus, sagt Gott durch den Propheten, wie das Sternenheer des Himmels nicht gezählt werden kann. Und es wird darauf bestanden im Zusammenhang, dass es menschlich unmöglich ist, die Sterne zu zählen. Das war eine Spannung zwischen Aussage der Heiligen Schrift und wissenschaftlicher Beobachtung. Nun, die Wende kam 1610 mit Galileo Galilei, der als erster Mensch ein Teleskop auf den Himmel richtete. Und er kam zur Überzeugung, oh, das müssen etwa 30.000 Sterne sein. Also gleich Faktor 10. Und die Teleskope wurden immer besser. Schönfeld zum Beispiel, ein Astronom, der sehr fleißig war, hat 1862 einen Sternenkatalog mit 324.198 Sternen veröffentlicht und ein Jahr später hat er nochmals 100.000 Sterne hinzugefügt. Aber die Forschung machte gewaltige Fortschritte, insbesondere im 20. Jahrhundert auf diesem Gebiet und heute ist es klar, was man mit Hubble, dem Hubble-Teleskop sehen kann, das weist hin auf etwa 10 hoch 22 Sterne. Eine 1 mit 22 Nullen. Aber das ist nur das bisher sichtbare Universum. Es könnte ja noch weiter gehen. Und so ist also ganz klar geworden, die Bibel hatte absolut recht mit dieser ganz betonten Aussage, das Sternenheer des Himmels kann nicht gezählt werden. Zweitens, die Plejaden sind gebunden. In Hiob 38, 31, es geht da um eine Geschichte aus dem dritten Jahrtausend vor Christus, da stellt Gott Hiob die Frage, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen die Fesseln des Orion? Eine sehr bemerkenswerte Aussage. Es ist nämlich so, in der Astronomie unterscheiden wir ja heute etwa 88 Sternbilder. Insgesamt. Aber es ist so, die meisten Sternbilder sind nur Illusionen von der Erde aus gesehen. Denn die Sterne, die ein bestimmtes Sternbild, sagen wir Luchs oder Bären und so weiter, bilden, die sind im Weltall versetzt. Und die haben eigentlich direkt miteinander nichts zu tun. Das ist nur einfach der Eindruck des irdischen Beobachters, dass die irgendwie zusammen so ein mit Fantasie verbunden ein Bild darstellen. Aber es gibt ganz wenige Ausnahmen und dazu gehören die Plejaden. Die Sterne der Plejaden sind so ein kleiner Sternhaufen in der Nähe von Orion. Es gibt Leute, die sehen 7 Sterne. Wenn ich meinen jüngsten Sohn einmal fragte, wie viel siehst du, da hat er mehr gesehen als ich. Es gibt Leute, die sehen 9 Sterne. Also es ist dort ein Haufen von Sterne und ausnahmsweise kann man sagen, dieses Sternbild ist wirklich objektiv ein zusammengehörendes Gebilde, denn die Sterne der Plejaden, die fliegen alle in die gleiche Richtung in unserer Milchstraße und sind auch ganz direkt durch die Schwerkraft miteinander verbunden. Aber der gleiche Satz, den wir schon gelesen haben, sagt in der zweiten Hälfte, oder lösen die Fesseln des Orion. Also das Knüpfen der Plejaden, das passt zu der astronomischen Realität. Die sind so durch die Schwerkraft zusammengebunden. Hier übrigens die Plejaden im Fernrohr. Man sieht mit dem Fernrohr eigentlich etwa gegen 2000 Sterne, die die Plejaden, den Plejadenhaufen ausmachen. Zusammengebunden. Aber schauen wir uns jetzt mal drittens unter der Orion löst sich dieses andere Sternbild an. Das ist eines der ganz markanten Sternbilder. Hat mit Astrologie übrigens nichts zu tun. Nur 12 der 88 Sternbilder spielen in der Astrologie eine Rolle. Das ist auch sehr mutwillig. Also erstmal sind die Bilder sowieso Fantasie. Zweitens haben die meisten objektiv im Weltall gar nichts miteinander zu tun. Und drittens wählt man einfach 12 aus den über 80 aus und die sollen eine Bedeutung haben und die anderen nicht. Zum Beispiel Orion, keine Bedeutung. Aber hier sehen wir diese ganz markanten Trapezsterne mit hier im Mittelbereich einem Gürtel von 3 Sternen, die ganz nahe beieinander sind. Mit Fantasie kann man sich eben vorstellen, der Orion ist ein Held mit ausgestreckten Armen und Beinen und da eben im Mittelbereich sein Gürtel. Nun, diese 3 Gürtelsterne, die fliegen objektiv im Weltall auseinander. Das kann man aber von Auge unmöglich beobachten. Das ist erst mit den modernen Mitteln möglich geworden, diese Bewegung festzustellen. Das heißt also, der Gürtel des Orion löst sich, während die Plejaden gebunden sind. Ja, mit der Astronomie sind wir auch schon im Bereich der Physik angelangt. Und viertens möchte ich etwas sagen über Kernspaltung. Petrus, der Apostel Petrus, einst ein ungebildeter Fischer aus Galiläa, Nordisrael. Er schreibt in seinem letzten Brief aus der Todeszelle in Rom Folgendes. 2. Petrus 3, also im Jahr 67 nach Christus, er spricht über das Ende der Welt, wenn es einmal kommen wird. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Vers 12. Indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die Himmel in Feuer geraten, aufgelöst werden und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Also Petrus beschreibt den Untergang des Kosmos als ein Auflösen der Elemente im Brand. Nun, das ist sehr interessant aus folgendem Grund. Die alten Griechen waren ja sehr weise. Und sie haben bereits den Begriff der Atome entwickelt. Es gibt also griechische Philosophen der Antike, die haben gesagt, alles, was wir sehen, alles, was existiert, ist aufgebaut aus kleinsten Einheiten, Atome. Aber das Wort Atomon heißt eigentlich das Unteilbare. Sie gingen davon aus, dass die Elemente die letzte Realität ist, die nicht mehr weiter aufgelöst, nicht mehr weiter aufgespalten werden kann. Nun, Petrus aus der Antike, ein Mann aus der Antike, schreibt, die Elemente werden aufgelöst werden. Das ist fantastisch, diese Aussage. Und noch mehr, er sagt, bei dieser Auflösung wird Feuer entstehen. Energie wird frei werden. Die Elemente im Brande werden aufgelöst. Nun, in der modernen Physik hat man das erst im 20. Jahrhundert erkannt. Man musste warten, bis Leute wie Albert kamen, also ich meine Albert Einstein, die eben diese, diese Phänomene entdeckt und beschrieben haben, dass die Atome tatsächlich spaltbar sind und nicht unteilbar sind und dass dabei enorme Energie freigesetzt werden kann. Interessant ist, dass Petrus nicht das an sich falsche Wort Atomon benutzt. Ich war immer, wenn wir von Atomenergie und Ausstieg aus der Atomenergie sprechen, da sagen wir eigentlich ganz unwissenschaftliche Dinge. Denn wir sagen eigentlich, dass die Elemente unteilbar sind. Und dabei ist ja eben Atomenergie nur deshalb möglich, weil die Elemente teilbar sind. Aber das nur so nebenbei. Petrus benutzt nicht dieses Wort to atomon, sondern es gibt im Altgriechischen einen weiteren Begriff zur Bezeichnung der grundlegenden Einheiten der Materie, stoicheion. Und er benutzt das. Wir kennen das vielleicht aus der Chemie. Die Stöchiometrie ist doch die Lehre der Zusammensetzung von Atomen zu größeren Einheiten, Molekülen. Das kommt von stoicheion. Also er sagt, diese grundlegenden Elemente werden im Brand aufgelöst. Fünftens, Kernfusion. In dem gleichen Text, den wir schon gelesen haben, wird nicht nur gesprochen über die Auflösung, sondern am Schluss von Vers 12 ebenso über die Zerschmelzung der Elemente und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Ja, ebenso die Physik des 20. Jahrhunderts hat deutlich gemacht, Energie kann man nicht nur gewinnen durch die Spaltung der Atome oder Atomkerne, sondern auch durch die Zerschmelzung, durch die Fusion der Atomkerne. Man geht ja davon aus, allgemein, dass die Sonne die Energie durch Kernfusion bildet. Wobei das ist nicht mal ganz sicher, weil ganz wichtige Teilchen, die bei der Fusion entstehen, die sollten in viel größerer Menge auf der Erde nachgewiesen werden können. Und da hat man ein Problem. Gut, aber man geht davon aus, und Kernfusion ist grundsätzlich auch eben nachvollziehbar und eine weitere Möglichkeit, wie man Energie gewinnen kann. Und nun, Petrus spricht über beides. Die Elemente werden aufgelöst im Brand, die Elemente zerschmelzen im Brand. Und der Begriff zerschmelzen ist wirklich im Griechischen tekomai, das heißt nach jedem Wörterbuch schmelzen, zergehen. Wie konnte ein Fischer aus dem ersten Jahrhundert im Kontrast zur ganzen griechischen Philosophie damals solche Aussagen machen? Nun, natürlich, er war ein Jude. Und Albert Einstein und andere große Physiker des 20. Jahrhunderts waren auch Juden, aber es liegt nicht daran. Petrus sagt, dass er inspiriert war beim Schreiben. Sechster Punkt, Lichtbewegung. In Hiob 38, 24, wieder aus dieser Geschichte des dritten Jahrtausends vor Christus, da sagt Gott zu Hiob, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Eine sehr interessante Aussage, wenn man bedenkt, dass man in der Wissenschaft bis ins 17. Jahrhundert der Meinung war, Licht sei keine Bewegung, sondern ein Zustand. Nämlich so wie Finsternis auch ein Zustand ist. Nun, Finsternis ist eigentlich nichts. Es ist nur die Abwesenheit von Licht. Aber ich war von der menschlichen Beobachtung her, ohne Hilfsmittel, muss man annehmen, sobald man in einem dunklen Raum eine Fackel entzündet, das Licht ist sogleich überall. Man kann nicht eine Bewegung des Lichts wahrnehmen. Nun, Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727, hat die Teilchentheorie entwickelt und er beschrieb das Licht als eine Abfolge von Teilchen im Raum, die sich so eben bewegen. Und Christian Huygens, 1629 bis 1695, hat im Kontrast dazu die Wellentheorie entwickelt und hat das Licht anders beschrieben, nämlich als eine Welle, elektromagnetische Welle, die sich im Raum ausbreitet. Aber es wurde entdeckt, Licht ist etwas, das sich bewegt, fortbewegt. Und wir wissen heute, die Lichtgeschwindigkeit misst man heute als eine Fortbewegung von 300.000 Kilometern pro Sekunde. Ungefähr 7 Mal um die Erde pro Sekunde. Nun, die Bibel sagte das vor Jahrtausenden in der Frage, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt. Gehen wir nun in die Geowissenschaften, die Wissenschaft der Erde, Erdkunde. Siebtens, die Erde über dem Nichts. Ich war, die alten Babylonier sahen die Erde als ein schwimmendes Boot. Die Hindus beschreiben die Erde in der Mythologie als eine Scheibe, getragen von Elefanten, die auf einer Schildkröte stehen. Aber der Erste, der beweisen konnte, dass die Erde frei im All hängt, das war Kopernikus, 1553. Und Sir Isaac Newton entdeckte das Gravitationsgesetz und konnte damit deutlich machen, dass die Erde durch die Gravitationskraft der Sonne gehalten wird und so frei im Raum hängend ihre Bahn ziehen kann. Nun, im Buch Hiob, wieder in diesem alten Buch, einem der ältesten Bücher der Bibel, Hiob 26,7 sagt Hiob, er, Gott, hängt die Erde auf über dem Nichts. Das steht so da. Eine ganz erstaunliche Aussage. Achtens, die Erdkugel. Die Chinesen, die alten Chinesen sahen die Erde quadratisch, die Ägypter rechteckig. Das hängt natürlich zusammen mit ihrem Weltbild. Ober- und Unterägypten erstreckt sich entlang dem Nil, dem Fluss. Und das gibt natürlich ein rechteckiges Gebilde ihrer Welt, der Zivilisation. Was die Babylonier dachten mit dem schwimmenden Boot und die Hindus mit der Scheibe auf den Elefanten, das haben wir schon gesehen. Aber nun lesen wir Jesaja 40, 22. Der Prophet sagt von Gott, er ist es, der da thront über der Kugel der Erde. Nun, im Hebräischen steht hier das Wort Chug. Viele Übersetzer haben zu schwach übersetzt. Sie haben hier übersetzt, er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde. Chug wird erklärt nach dem bedeutenden hebräischen Wörterbuch Benjamin Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, Seite 249, wird das Wort Chug erklärt als Sphere, Kugel. Es kann auch in anderen Kontexten Gewölbe heißen. Darum hat auch die französische Übersetzung von Darby hat an dieser Stelle La voûte de la terre. Das ist das Gewölbe der Erde. Aber nicht einfach ein flacher Kreis. Ja? Und nun, Christoph Kolumbus wollte damals 1492 mit einer Weltumsegelung die Kugelgestalt der Erde beweisen. Aber der Erste, der es dann wirklich geschafft hat, das war Fernando Magellan, 1480 bis 1521. Ich war, indem man in eine Himmelsrichtung loszog und dann von der anderen Himmelsrichtung wieder zurückkehrte, dann war ziemlich klar, dass die Erde offensichtlich eine Kugel sein muss. Neuntens, das Gewicht der Luft. Man war in der Wissenschaft der Meinung bis ins 17. Jahrhundert, dass Luft nichts ist, kein Gewicht hat. Und nicht wahr, in der Umgangssprache ist Luft, Hauch, ein Synonym für nichts, das Unbedeutende. Es war Evangelista Torricelli, 1608 bis 1647, der als italienischer Mathematiker und Physiker das Barometer erfunden hat. Und so konnte er 1643 anhand des Barometers beweisen, dass die Luft tatsächlich ein Gewicht hat. Und zwar ein unerhörtes Gewicht. In Hiob 28, 25 spricht Hiob, dieser Mann aus dem Lande Uz, dem heutigen Südjordanien, er spricht über die Schöpfung und sagt, als er, Gott, dem Winde ein Gewicht bestimmte. Eine ganz klare, positive Aussage. Luft ist nicht ein Nichts, sondern Gott hat dem Wind ein Gewicht in der Schöpfung festgelegt. 10. Punkt, der Wasserkreislauf. Der weise König Salomo schrieb das Buch Prediger, Ekklesiast. In Kapitel 1, Vers 7 beschreibt er die Natur. Alle Flüsse gehen in das Meer. Und das Meer wird nicht voll. Das ist ja eigentlich erstaunlich, nicht wahr? Alle Flüsse in und Wien, aber auch noch größere Flüsse, die gehen alle ins Meer. Gerade vor kurzem habe ich die Wasserfälle gesehen von Iguazu, da an Länderdreieck von Brasilien, Argentinien und Paraguay. Ja, das ist so eindrücklich. Der Fluss, der Iguazu-Fluss, über etwa 3 Kilometer stürzt dort ab, über einen Grabenbruch bis 80 Meter in die Tiefe. Das ist ergreifend, das zu sehen. Aber auch diese Wassermengen gehen alle ins Meer. Und trotzdem stellen wir fest, das Meer wird nicht voll. Nun, Salomo fährt weiter. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Er spricht von einem Kreislauf des Wassers. Und heute ist uns das allen klar, das abgeregnete oder geschneite wird in den Bächen und Flüssen gesammelt, auch im Untergrund, in den Untergrundgewässern und geht schließlich ins Meer. Aber täglich werden unglaubliche Mengen an Wasser verdunstet durch die Sonnenenergie. Es bilden sich wieder Wolken, die durch die Winde aufs Festland geführt werden, um dort wieder auszuregnen. Es gibt einen Kreislauf des Wassers. Pierre Perrault und Edmond Mariotte, die haben im 17. Jahrhundert als Erste diesen Wasserkreislauf entdeckt. Und es war das Verdienst von Edmund Halley, 1656 bis 1742, der dann nachweisen konnte, dass es effektiv weltweit ein Gleichgewicht gibt zwischen Niederschlag und Verdunstung. Das hält sich schön die Waage. Und so geschieht genau das, was hier steht. Alle Flüsse gehen in das Meer und das Meer wird nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Aber die Bibel beschreibt eigentlich jeden Aspekt dieses Kreislaufs. In Psalm 135, 7 wird von Gott gesagt, der die ganze Natur erhält, der Dünste aufsteigen lässt. Hiob 36, 27, denn er, Gott, zieht Wassertropfen herauf. Von dem Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Und nochmals Salomo in Prediger 11, Vers 3, wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Damit wird jede Etappe in Worte gefasst. Nun, ein weiterer Kreislauf, Punkt 11, der Windkreislauf, der gleich in Prediger 1, Vers 6 beschrieben wird. Auch wieder vor 3000 Jahren. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Es war George Hadley, 1685 bis 1768, der das Windzirkulationssystem der Passatwinde entdeckt hatte. Und das ist ein System, das weltweit existiert, und zwar in Richtung Süden, Norden. Also hier sind wir am Äquator, rot. Dann gibt es hier eine Hadley-Zelle, wie man sagt, zwischen 0 Grad und 30 Grad. Und da geht die Luft hoch, runter als kalte Luft gegen den Äquator, wird dort erhitzt und kommt dann ganz oben in der Höhe, oben wieder zurück nach Norden. Also es ist ein bisschen schief, ja? Nord, Süd ist der grobe, grobe Ausdruck. Und dann die nächste 30-Grad-Zelle gibt es da und dann nochmals eine bis zum Nordpol. Und das Spiegelbild auf der südlichen Hemisphäre. Aber interessant, Salomo spricht nur von Süden und Norden. Er spricht nicht über West und Osten. Ja, aber es gibt natürlich auch Ost- und Westwind. Aber diese Winde entstehen ja ganz anders. Und da gibt es nicht ein weltweites System, sondern da geht es um ein ganz anderes Phänomen in der Klimatologie, da, wenn eben Kalt- und Warmfronten aufeinander stoßen. Und da entsteht eben der, zum Beispiel der Westwind. Aber ein Windzirkulationssystem, wie das hier beschrieben wird, das gibt es nur Norden, Süden. Und die Bibel sagt, der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden, nachdem er dort erwärmt worden ist, nachdem die Luft erwärmt worden ist, wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Zwölftens, Meeresströmungen. Hier zeige ich ein Beispiel, wo ein Forscher durch das Lesen der Bibel auf die Idee gekommen ist, das in der Wissenschaft zu entdecken. Das war Matthew Fontaine Maury, 1806 bis 1873. Er hat Stellen gelesen wie Jesaja 43, 16. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meere und einen Pfad in mächtigen Wassern. Und dann Psalm 8, Vers 8, wo König David um 1000 vor Christus schreibt, und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert. Er hat sich beim Bibellesen gefragt, ja, wie kommt das, dass die Bibel über Wege, Pfade im Meer spricht? Es ist uns ja allen klar, es gibt da keine Autobahnen am Grund des Ozeans, aber trotzdem, die Bibel spricht ganz klar über solche Wege. Und zwar sogar Wege, die für die Fische von Bedeutung sind. Die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert. Nun, so hat Murray entdeckt, dass es ein Golfstromsystem gibt. Und mit der Zeit wurde deutlich, dass es dieses System weltweit in den Ozeanen gibt, wie das hier angedeutet ist. Und diese Golfströme sind ja ganz entscheidend für die Gesunderhaltung des Wassers. Denn durch diese Golfströme wird bis in sehr große Tiefen wird das Wasser stetig umgewälzt. Also ähnlich wie beim Swimmingpool zu Hause, wo das Wasser immer wieder runter zur Pumpe im Keller und dann wieder hoch. Die Zirkulation ist nötig, um das Wasser gesund zu erhalten. Nebenbei gesagt, damit das Wasser dann aber noch gedreht wird bis auf den Grund der Ozeane, braucht es dann noch die Gezeitenwirkung der Sonne und des Mondes. Dadurch wird das Wasser wirklich bis zum Grund gedreht. Also, aber wir sind hier stehen geblieben bei den Golfströmen und die spielen natürlich für Fische, die Tausende, zum Teil Tausende von Kilometern wandern in den Ozeanen, eine ganz große Rolle. Ich habe einmal im St. Lawrence Strom da beim Eingang in den Atlantik in Kanada, Walfische dort beobachtet, die Minkwale und auch die Beluga, die Weißwale, die ja ganz von oben, von der Arktis oben runterkommen und die finden da sehr viel Plankton im St. Lawrence River, dann gehen sie da rein und ernähren sich dort. Die machen unglaubliche Wanderungen, aber dabei spielen eben diese Golfströme eine wichtige Rolle in der Fortbewegung. Ja, und so beschreibt das die Bibel und aufgrund der Bibel wurde das dann schließlich auch entdeckt. Ja, wir sind schon mitten in der Biologie. Warum fahren wir nicht gleich weiter in Biologie? 13. Der Hase wiederkäut doch. Eine leichte Anlehnung an Galileo Galilei, nicht wahr? Wobei ich da noch in Klammer hinzufügen möchte als Ergänzung zum Schulunterricht, Galileo Galilei war ein gläubiger Mann. Der glaubte, dass die Bibel Gottes Wort ist. Er hatte kein Problem mit der Bibel, sondern er hatte ein Problem mit der damals herrschenden Kirchenphilosophie. Und gegen die hat er sich gestellt. Aber für ihn war klar, dass die Bibel nicht antastbar ist. Das musste man eigentlich auch so präsentieren. Ja, der Hase wieder käut doch. In 3. Mose 11, von Mose geschrieben um 1606 vor Christus, steht in Vers 4, es geht im Zusammenhang um die Tiere, die koscher sind für Israeliten, für Juden, welche man essen darf als Jude und welche nicht. Und da steht eben, dass grundsätzlich bei den Säugetieren nur die Tiere, die Spalthufer sind und wiederkäuen, dass die gegessen werden sollen. Das sind übrigens auch diese Säugetiere, die die größte Abwehr haben gegen Krankheitserreger. Eben darum viel besser als Schweinefleisch und so weiter. Aber das nur so nebenbei. Dann heißt es hier, nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden. Den Hasen, den er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Also der Hase ist nicht koscher, weil er, das weiß ja jeder, kein Spalthufer ist, wie Kühe und Ziegen. Aber er wiederkäut zwar, sagt die Bibel, aber eben, das reicht nicht, um rein zu sein. Da haben Menschen bis in unsere Zeit über die Bibel gespottet. Wie kann in der Bibel so ein Unsinn stehen? Der Hase wiederkäut. Das weiß doch jedes Schulkind, dass er das nicht tut. Und übrigens, man kann, die Wissenschaft ist da in der Lage, das zu reproduzieren. Man kann immer wieder einen Hasen oder ein Kaninchen schlachten, öffnen und es kommt nur ein Magen raus und nicht vier Mägen, wie das typisch wäre für Kühe und andere Wiederkäuer. Ja, und man musste warten, bis 1882 zum ersten Mal die spezielle Art des Wiederkäuens bei Hasen wissenschaftlich beschrieben wurde. Damals in einer französischen Tierärztezeitschrift. Und zwar hat man da in der Zwischenzeit herausgefunden, dass die Hasen ihre Nahrung fressen. Und sie fressen eben auch Dinge, die die Zellulose enthält, die viel zu hart ist für ihre Mägen. Die auch wir nicht verarbeiten könnten. Und dann geht das einmal durch den ganzen Verdauungsapparat und kommt dann wieder raus als kleine grüne Kugeln. Nicht braun, das wird etwas ganz anderes. Sehr unangenehm. Aber es geht jetzt um grüne Kügelchen. Die werden meistens gerade direkt an der Austrittsstelle werden die abgefressen. Und da geht das Ganze noch einmal durch den ganzen Verdauungsapparat hindurch. Und die Hasen und Kaninchen können Vitamin B herausholen. Sie können die harte Zellulose durch den zweiten Durchgang aufbrechen und wichtige Bestandteile der Nahrung sich aneignen. Und auf diese Weise wiederkäuen sie tatsächlich. Beim zweiten Durchgang kommen dann die braunen Kügelchen, die berühmten. Und es ist da weiter zu sagen, man hat solche Tiere gehindert an dieser Art des Wiederkäuens. Nach 14 Tagen waren sie tot. 14 Tage oder 3 Wochen. Also sie müssen das nicht nochmals wiederholen mit ihren Kaninchen zu Hause. Das reicht, dass man das schon gemacht hat. Es ist also offensichtlich lebenswichtig. Und da fragt man sich, wie kann das sein, dass die Wissenschaft das verschlafen hat? Und tatsächlich wörtlich verschlafen. Denn die Hasen und Kaninchen machen das meistens nachts. Wenn auch Menschen, die oft weiße Kittel tragen, normalerweise den verdienten Schlaf genießen. Und dann noch eine kleine Anekdote. Ein junger Mann, der Veterinärmedizin, Tiermedizin studiert hatte, hatte einen gläubigen Vater und er hat ihm gesagt, schau, ich kann nicht glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich als Tierarzt weiß doch, dass Hasen nicht wiederkäuen. Und in der Bibel steht sowas. Und er wollte damit argumentieren, wie kann ich der Bibel glauben, wenn sie sogar in Dingen des Diesseits sich so irrt? Wie kann ich dann glauben, wenn die Bibel spricht über ewiges Leben, über Vergebung, über die Herrlichkeit des Himmels und so weiter? Nun, die Wissenschaft hat hier wirklich 3500 Jahre geschlafen. Aber wir haben ja anfangs gesagt, die Wissenschaft irrt, kann irren und kann immer wieder sich revidieren und Fortschritte machen. 14. Punkt, die Ameise legt doch Wintervorräte an. Man war lange in der Wissenschaft der Meinung, dass diese Aussagen in der Bibel falsch seien, wo es um Wintervorräte von Ameisen geht. Zum Beispiel Sprüche 6, Vers 6, da schreibt König Salomo: Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung angesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen? Das ist ja ganz erstaunlich, dass die Ameisen als gewaltiges Volk so zusammenarbeiten und es ist niemand da, der kommandiert und den einzelnen Ameisen sagt, welche Aufgaben zu erfüllen sind. Es geht einfach automatisch. Im Gesamtverband. Jede Ameise weiß, was sie zu tun hat. Nun, wenn man sie isoliert, dann sind sie völlig verloren. Aber woher kommt die Kontrolle? Das spricht hier Salomo an, die kein Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Und trotzdem sagt er, im Sommer bereiten sie ihre Nahrung, ihr Brot für eben die Winterszeit zu. Und Agur Ben-Yakeh, der Sprüche 30 geschrieben hat, sagt in Vers 25, die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Und in der Wissenschaft haben wir gesagt, das ist ganz klar falsch. Die Bibel irrt. Da ist mir etwas untergegangen. Ja, alles klar. Es waren J.T. Mockridge und H. McCook, die um 1880 entdeckt haben, dass die Ameisen tatsächlich Wintervorräte anlegen. Und sie können die in Ameisen Bauten ganz tief unten in den untersten Regionen im Boden finden. Es ist doch so. Aber auch da hat die Wissenschaft eben Verspätung gehabt. Übrigens, die typische Art von Ameisen, die in der Bibel beschrieben ist, das ist die Ameisenart aus Israel, Messor semirufus, mit lateinischem Namen. So, und 15. Am Anfang doch kein Männlein. Etwas mysteriös. Aber wir beschäftigen uns heute Abend ja doch mit einigen mysteriösen Dingen, würde ich sagen. In der modernen Medizin glaubte man bis ins 19. Jahrhundert, dass die Samenzelle des Mannes, wenn man sie unter dem Mikroskop anschaut, ein ganz, ganz, ganz kleines Männchen darstellt. Also Zeiss war noch nicht da und die Mikroskope waren also noch nicht ganz das, was sie sein sollten. Und so glaubte man, da kleine Männchen zu sehen. Und die Vorstellung war die, also durch die Besamung, da wird dieses Männchen in den Mutterleib eingeführt und im Lauf von etwa 9 Monaten wächst dann einfach dieses Männchen, bis dann eben ein kleines Männchen, sagen wir von 50 Zentimeter oder auch ein Weibchen, auf die Welt kommt. Aber in der Bibel liest man das ganz anders. Psalm 139, Vers 16. König David vor 3000 Jahren spricht über das Wunder seines Körpers. Und er beschreibt das so: Meinen ungeformten Knäuel. Im Hebräischen Golem. Golem heißt ungeformter Knäuel, ungeformte Masse, unentwickelte Masse. Meinen Golem, meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Und es waren alle Lebenstage in dein Buch eingeschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Und im Zusammenhang spricht er über die Bildung seines Körpers im Mutterleib und sagt, meinen ungeformten Knäuel hast du, Gott, gesehen. Und meine Lebenstage, die waren schon längst ins Buch des Lebens eingetragen, genau festgelegt, wie lange ich einmal leben sollte. auf Erden. Ja, und heute ist es klar, dass es genau die Wahrheit ist. Nicht wahr? Es ist eben nicht nur die Samenzelle des Mannes, wie man lange immer meinte, sondern kombiniert mit der Eizelle, einer weiteren Eizelle der Frau, und die Verschmelzung von beiden Anteilen, Same und Ei, entsteht die Zygote. Also die Zygote, das ist das befruchtete Ei. Und das ist die ganze Information, die ganze DNS für einen bestimmten Menschen ist festgelegt. Die Zygote, nach dem Befruchtungsvorgang, wenn diese Zerschmelzung stattgefunden hat im Mutterleib, die Zygote wandert dann durch den Eileiter. Etwa 36 Stunden nach der Befruchtung setzt im Eileiter die Zellteilung ein. Also diese eine Zelle teilt sich in zwei Zellen. Und es geht weiter. Diese Teilung findet dann zweimal pro Tag statt. Aus zwei entstehen dann vier, dann acht und so weiter. Und so bildet sich am Anfang so ein Zellknäuel. Aber das ist ein Mensch am dritten Tag. Und David sagt, meine ungeformte Masse sahen deine Augen. Das ist die absolute Tatsache, die hier beschrieben wird. Und dann im weiteren Verlauf bilden sich eben Furchen. Und zum Beispiel in einem sehr frühen embryonalen Stadium bilden sich die Gehörgänge. Und das geht weiter, bis die ganze Ausgestaltung des Körpers da ist. Aber was wichtig ist, es gibt keine Veränderung der Identität. Nur die Entwicklung und die Ausformung geht weiter. Und manche haben ja gedacht, ja, das sind Menschen in Entwicklung. Und darum, solange sie im Mutterleib sind, darf man sie töten. Aber ich meine, ich bin auch ein Mensch in Entwicklung und in verschiedenen Gebieten auch Abwärtsentwicklung. Aber deswegen darf man mich nicht töten. Und die sind natürlich nur in Aufwärtsentwicklung. Und es ist die gleiche Individualität da, aber sie entwickelt sich von einem ungeformten Knäuel. Also kein Männlein von Anfang an. Ja, und dann noch ein Punkt, Punkt 16, Beschneidung am achten Tag. In 3. Mose 12, Vers 3 wird für alle Mitglieder des Volkes Israel, nicht für alle Menschen, aber für die Israeliten vorgeschrieben, und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Ich war da, könnte man im Judentum die Frage stellen können, ja, aber wieso soll man einem achtjährigen Knaben die Vorhaut entfernen? Das ist doch grausam, so ein Eingriff. Was soll das? Nun, aber die Bibel insistiert, am achten Tag soll das geschehen. Heute ist es sehr deutlich, warum. Es ist nämlich so, wenn ein Baby auf die Welt kommt, hat es noch zu wenig Prothrombin im Blut. Das ist ein Gerinnungsstoff, der wichtig ist, wenn wir uns schneiden oder verletzen, damit das Blut gerinnt und so die Körperöffnung, die Verletzung geschlossen wird. Aber wenn man zu wenig Prothrombin hat, dann besteht eben die Gefahr der Verblutung. Und da muss man bei kleinen Babys gerade nach der Geburt sehr aufpassen, dass sie sich nicht verletzen, weil sie dann sehr schnell verbluten könnten. Zum Beispiel am dritten Tag besitzt der Mensch normalerweise 30% Prothrombin. Und dann geht das täglich rauf bis zum achten Tag, da wird der absolute Peak, die Spitze erreicht, mit 110% Prothrombin. Und dann am neunten Tag ist es 100 und beim gesunden Menschen bleibt das dann so. Also der achte Tag, das ist eine Entdeckung von Dr. Nathan Sensilo, ist wirklich der ideale Punkt erreicht für eine Babybeschneidung. Ich war im Islam, hat man ja die Beschneidung aus dem Judentum kopiert. Muhammad hat sehr vieles aus dem Judentum und aus dem Christentum kopiert im 7. Jahrhundert. Aber es ist nicht so, dass sie das übernommen hätten, das in der Bibel steht am achten Tag. Und so geht das ganz anders. Ich bin oft in, zum Beispiel in Tadschikistan, das ist ein islamisches Land, und da habe ich gelernt, wie das geht. Irgendwann, der Junge ist vielleicht 10 Jahre alt, kommt mal typischerweise die Großmutter mit dem Küchenmesser und sagt, so, jetzt ist Zeit für Beschneidung. Und dann wird das vollzogen. Und man kann sich ja vorstellen, diese Jungs, die wimmern tagelang nur noch, die können nicht mehr spielen, also ganz schrecklich. Und ich muss gestehen, wenn ich so etwas erlebt hätte mit 10 Jahren, da hätte ich vielleicht auch einen Schaden, wenn ich das nächste Mal ein Küchenmesser sehe. Aber bei den Babys am 8. Tag ist das so, dass dieses Ereignis absolut ohne Spuren eben vergessen wird und auch keine Folgeschäden in der Seele zurücklassen könnte. Aber wir kommen gleich zu Punkt 17. Die Frage stellt sich natürlich, warum überhaupt Beschneidung? Nicht, warum ist der 8. Tag ideal? Also darum etwas vom Nutzen der Beschneidung. Ja, 3. Mose 12 ist ja ein Gebot, eine Empfehlung oder eine Möglichkeit. Und am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Sie können zum Beispiel im Internet in atheistischen Blogs nachlesen. Da wird gespottet über jüdische Beschneidung. Was das für ein Unsinn sei. Und dann wird das noch in Verbindung gebracht mit Mädchenbeschneidung. Was ja wirklich ein Gräuel ist. Also was finden Sie in der Bibel? Nirgends. Das ist etwas ganz anderes. Und das ist wirklich etwas Schlimmes. Aber die Bibel spricht über die Beschneidung der Jungs. Und was soll das? Da wird darüber gelacht und gespottet. Und da muss ich mich manchmal fragen, es sind oft Leute, die sich sehr wissenschaftlich geben in ihren Kommentaren. Warum wissen sie das nicht? Es gibt Untersuchungen, die haben deutlich gemacht, dass jüdische Frauen bis zu 8,5 mal weniger Gebärmutterhalskrebs haben. Und es ist eben so, dass unter der Vorhaut haben wir eigentlich eine Situation wie in einem Treibhaus. Feuchtigkeit und etwas Wärme. Und das ist ideal für verschiedene Bakterien und auch Viren, um sich da zu entwickeln. Und da entwickeln sich zum Beispiel diverse HP-Viren, und die können bei der Frau Krebs im Gebärmutterhals auslösen. Das ist ein echtes gesellschaftliches Problem heute. Und das wird aber eben durch die Entfernung der Vorhaut wird das ganz deutlich reduziert. Also muss man sagen, das ist ein Gebot, das wirklich zum Nutzen gegeben ist. Bevor wir den angekündigten musikalischen Unterbruch machen, noch ein ganz kurzes Wort, so als Einleitung zum zweiten Teil. Und zwar geht es jetzt um Ökologie. Es gibt ein EU-Projekt, das heißt Mediterranean Desertification and Land Use. Also die Wüstenbildung in Mittelmeerländern und die Benutzung des Bodens von Brandt und Thorns. 1996 herausgegeben, und da schreiben sie unter anderem die Gefahr der Bodendegradation, also dass der Boden kaputt geht, zerstört wird, ist bei dem hier gegebenen Klima, den Mittelmeerländern, besonders hoch. Die Desertifikation, also die Wüstenbildung, wird nicht primär durch das Klima verursacht, sondern durch Entscheidungen, die auf allen Stufen der Gesellschaft die Landnutzung betreffend gefällt werden. Also hier wird gesagt, in Mittelmeerländern, dazu gehören Spanien, Italien, Griechenland und so weiter, natürlich auch das Land Israel, da ist es ganz besonders gefährlich, dass da Wüsten sich ausbreiten. Aber diese Gefahr ist besonders gegeben dadurch, dass Menschen Fehler in der Ökologie begehen. Das ist die Aussage hier. Und nun wollen wir schauen, was die Bibel alles zur Ökologie zu sagen hat. Aussagen, die gerade für das Land Israel als Mittelmeeranrainer von besonderer Bedeutung war. Stellen Sie sich vor, die Israeliten waren ein Sklavenvolk in Ägypten, zogen unter Mose aus, Exodus, gingen durch die Wüste Sinai, 40 Jahre durch die Wüste. Es war ein Volk von Schafen und Ziegenzüchter. Aber dann sollten sie schließlich ins verheißene Land Kanaan gehen und Ackerbauern werden, zusätzlich. Und da brauchten sie Informationen, wie man das im Land Kanaan, einem Mittelmeeranrainer, das heutige Land Israel, tun sollte. Und da steht in 3. Mose 19, 19, Gott sagt, meine Satzungen sollt ihr beobachten, dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besäen. 5. Mose 22, 9, du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen. Da hat man sich als Israelit fragen können, warum nicht? Das wäre doch intensiver, wenn man das so nutzen könnte. Heute ist es völlig klar für uns, mehrjährige Pflanzen wie Weinstöcke, Oliven, die über mehrere Jahre Frucht bringen, und einjährige Pflanzen wie Getreide, das man jedes Jahr wieder neu ansehen muss, die dürfen nicht zusammen angebaut werden. Das Beachten dieser Regel verhindert eine zu starke Auslaugung des Bodens. 19. Punkt. 3 Jahre Schonzeit. Mose bereitet das Volk in der Wüste vor. 3. Mose 19, 23. Und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzt, so sollt ihr ihre erste Frucht als ihre Vorhaut achten. Als etwas Unreines. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten. Es soll nichts von ihnen gegessen werden. Da hätte man sich fragen können, ja, aber da pflanzt man im Land Kanaan ein kleines Bäumchen, es bringt Frucht und dann darf man nichts davon essen. Ist das nicht irgendwie Missgunst? Und heute ist es klar. Diese Biomasse der ersten 3 Jahre, die dann einfach ungenutzt auf den Boden fällt, wird so dem Ökosystem zugeführt. Das bringt eine stärkere Humusbildung. Und Humusbildung hat wieder zur Folge, dass es eine größere Wasserspeicherung gibt im Boden. Das Ergebnis ist, der Baum wird dadurch groß und stabil und bringt letztlich höhere Ernteerträge. Aber eben, man konnte das nicht einfach so auf Anhieb verstehen. Man musste einfach glauben, dass Gottes Wort den richtigen Weg weist. 20. Punkt, Sabbatjahr. 2. Mose 23, 10. Und 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen deines Volkes davon essen. Und was sie übrig lassen, soll das Getier des Feldes fressen. Desgleichen sollst du mit deinem Weinberge tun und mit deinem Olivenbaum. Also die israelische Landwirtschaft sollte einen 7-Jahres-Zyklus befolgen. 6 Jahre Landwirtschaft und dann ein Sabbatjahr, wo man keine Landwirtschaft betreibt. Da konnten die Bauern Ferien machen. Ist ja auch ein gutes Mittel gegen Herzinfarkt. Aber darum geht es hier nicht. Man hätte sich fragen können, aber das ist doch ein verlorenes Jahr. Nun, heute wissen wir überhaupt nicht. Denn das führt ja zu einer Regeneration des Bodens. Dieses Jahr, und es war ja nicht nur dieses Jahr. Der 3. Mose 25, ab Vers 8, erklärt, dass dieser Zyklus so weitergeht, 7 mal 7 Jahre. Und das 50. Jahr, das sogenannte Jubeljahr, war nochmals ein Sabbatjahr. Also dort gab es dann 2 Jahre Schonzeit. Das 49. und das 50. waren ein Sabbatjahr. Das brauchte schon viel Glaube, dass die Landwirtschaft genug Erträge bringt, dass man solche Jahre dann überbrücken könnte. Und heute ist es klar. Das bringt eine Wiederauffüllung der Humusschicht mit gewaltigen Folgen. In Europa, zur Zeit von Karl dem Großen, um 800, da war es so, die Erntemenge überstieg das ausgestreute Saatgut um etwa 60%. Also hat man einen Liter Weizen ausgestreut, hat man dafür 1,6 Liter bekommen durch die Ernte. Das ist unglaublich mager. In Europa war es anfangs des 19. Jahrhunderts schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht so gut. Da war es 300%. Nun, aus der Archäologie wissen wir, dass in der Nordnegev-Region in der Antike, in biblischen Zeiten, und das ist ja eine Halbwüsten- oder eine Wüstenregion. Das ist nicht die Kornkammer wie die Sharon-Ebene oder die Ebene Jezreel in Galiläa. Das sind die Kornkammern Israels. Aber sogar in dieser Nordnegev-Region hat man herausgefunden, da überstieg die Ernte um 600% das ausgestreute Saatgut. Das haben große Teile Europas nicht einmal im 20. Jahrhundert erreicht. Also wirklich eindrücklich. 21. Punkt, wiederkäuende Paarhufer. Ich habe ja bereits erklärt, in 3. Mose 11 werden die Kaschrut-Gesetze, die Koscher-Gesetze erklärt, zunächst für Säugetiere. Redet zu den Kindern Israel und sprecht, dies sind die Tiere, die ihr essen dürft, von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Und so weiter. Dann werden die Ausnahmefälle erklärt. Also, wiederkäuende Paarhufer dürfen gegessen werden. Heute verstehen wir das gut. Pansentiere, also Wiederkäuer, die unter anderem einen Pansenmagen haben, wie Rinder, Schafe und Ziegen, die besitzen in ihren Mägen eine reiche Bakterienflora zur Verwertung der härtesten Gräser. Das ist ganz anders als bei uns Menschen. Mein jüngster Sohn, also heute käme das ja nicht mehr vor, da ist er doch schon bald 14, aber als er klein war, da spielte er gerne Kuh im Garten und fraß Gras. Und da musste mir erklären, dass er das auf keinen Fall darf. Eben Gras, das ist eben viel zu harte Zellulose und das kann unser Magen eben nicht aufsplittern. Er musste lernen, Salat essen. Das ist ganz anders, das ist gesund für Menschen. Aber eben diese Tiere können von Gras, das uns nichts bringt, leben. Und das ist natürlich ideal, wenn Tiere von Futter leben, das für die Menschen unbrauchbar ist. Das ist gerade wichtig bei beschränkten Ressourcen. Aber schauen wir uns die Schweine an, die eben nicht wiederkäuen, zwar Spalthufer sind, die waren unrein. Schweine durften nicht gegessen werden, aber Schweine haben die gleichen Ansprüche an die Nahrung wie Menschen. Viele denken, Schweine, die können Abfälle essen. Das ist überhaupt nicht wahr, das ist sehr, sehr gefährlich für Schweine. Die lieben alles, was wir lieben. Lieben sie ein Steak? Schweine auch. Karotten? Schweine auch. Die fressen einfach alles, was wir essen. Und das ist natürlich nicht ideal, wenn die Haustiere das Gleiche wollen wie wir. Und eben dazu kommt, dass wiederkäuende Spalthufer wie Rinder, Schafe, Ziegen, aber auch die Wildtiere, Rehe, Hirsche gehören auch dazu und so weiter, die sind weniger anfällig auf Krankheitserreger als andere Tiere, wie zum Beispiel Schweine. Das weiß ja im Prinzip jede Hausfrau oder jeder Mann, der kochen kann. Schweinefleisch bratet man länger durch. Eben gerade im Blick auf diese möglichen Krankheitserreger. Aber ein Rind, gutes Rindfleischstück, das kann man sehr kurz machen, à la minute zum Beispiel. Also ganz kurz, nur eine Minute. Aber natürlich könnte jetzt jemand sagen, ja, und was ist denn mit Rinderwahnsinn? Ja, aber das ist ja ein neues Problem. Das ist die Folge von Menschenwahnsinn. Das kam ja dadurch, dass man in moderner Zeit begonnen hat, Kühe zu verfuttern. Also Tiermehl. Und das weiß ja jedes Kind, dass eine Kuh, die frisst doch keine Kühe. Aber man hat das denen einfach runtergemischt. Und indem man also aus einer gewissen Geldgier gegen die Schöpfungsordnung gehandelt hat, kam dieses Problem des Rinderwahnsinns. Aber machen wir davon Abstraktion, dann ist die Beschreibung der Kaschrut-Gesetze in 3. Mose 11 wirklich das Ideale für eine gesunde Fleischernährung. Allerdings, ich betone nochmals, die Bibel sagt, dass diese Gesetze für Israel ist, dieses Volk, das unter den Bund vom Sinai kam. Dieser Bund wurde nicht mit der ganzen Menschheit geschlossen. Auch nicht mit der Kirche, mit der Gemeinde. Darum, wenn ein Christ Schweinefleisch isst, dann verstößt er nicht gegen die Bibel. Und das ist nicht eine mutwillige Auslegung, sondern die Bibel macht ganz klar, das Gesetz vom Sinai ist nur für Israel. Das macht der Galaterbrief im Neuen Testament sehr, sehr klar. Aber wir können trotzdem sagen, aber diese Gesetze, die Gott dem auserwählten Volk gab, und ganz besonders in einem Land des Nahen Ostens, wo es sehr heiß werden kann, und da ist eben eine gesunde Fleischernährung ganz besonders wichtig. 22. Punkt. Fische, aber keine Frösche. Ja, in 3. Mose 11, Vers 9 wird dann über die Tiere im Wasser gesprochen. Dieses dürft ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Wassern ist, sie sollen euch ein Gräuel sein. Ja, ein Gräuel sollen sie euch sein. Von ihrem Fleische sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Also hier wird klar gemacht, Israeliten unter dem Gesetz vom Sinai dürfen nur Fische essen, die Schuppen und Flossen haben, aber zum Beispiel keine Frösche oder Mölche und so weiter. Nun, was hier vorgeschrieben ist, ist eigentlich der billigste Schutz gegen Malaria. Man muss sich ja überlegen, diese Tiere, die nicht gegessen werden durften, die waren damit geschützt. Die ließ man einfach leben. Und Frösche und Amphibien in der Natur zu belassen, das ist der billigste Schutz gegen Malaria. Ein Beispiel aus moderner Zeit: Bangladesch, dieses von Armut gebeutelte Land, daneben Indien, konnte ab ca. 1975 Froschschenkel-Exporte nach Frankreich machen. Und das war ein Fehler, war ein riesiger Fehler. Die kriegen zwar dadurch etwas Geld, aber das hat dazu geführt, dass Gebiete in Bangladesch, die traditionell Malaria frei waren, heute Malaria verseucht sind. Und noch ein Punkt. Die Tiere in der Bibel sind geschützt, aber die werden nicht heilig genannt, sondern unrein, ein Gräuel. Das heißt also, wenn es darauf ankam, durfte man sie sehr wohl töten, wenn sie eine Plage wurden. Und so ist es ein Problem, wenn im Hinduismus eben von heiligen Tieren gesprochen wird. Ich meine, das Problem nur zum Beispiel der Ratten in Indien. Das ist, es gibt hunderte von Millionen Ratten in Indien, die ganz gewaltige Teile jedes Jahr der Reisernte verzehren, die man für die armen Menschen einfach so verwenden könnte. Das ist eine Katastrophe. Aber nach der Bibel sind Ratten eben nicht heilige Tiere, sondern unreine, die isst man nicht. Aber wenn man sieht, die sind eine Gefahr, dann darf man sie ruhig töten und wegmachen. 23. Punkt, geschützte Vögel. Ab Vers 13 wird über Flugtiere gesprochen. Und diese sollt ihr verabscheuen von den Flugtieren. Sie sollen nicht gegessen werden, ein Gräuel sind sie. Den Adler und den Bartgeier und den Seeadler und den Falken und die Weihe nach ihrer Art. Und alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und den Straußhahn und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art. Und die Eule und den Sturzpelikan und die Rohrdommel und das Purpurhuhn und den Pelikan und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf und die Fledermaus. Wird auch unter den Flugtieren, hebräisch Of, hier erwähnt. Nun, es fällt auf, wenn man sich das so überlegt, es gibt hier Raubvögel, die erwähnt werden, es wie Adler, es gibt Allesfresser, wie Raben, es gibt Aasfresser, wie Geier, und es gibt auch Nachtvögel, wie Eulen. So diese vier Gruppen sollte man unterscheiden. Aber es werden keine Singvögel erwähnt. Die Singvögel, die durfte man essen. Aber jetzt kann man also ableiten, welche Tiere sind freigegeben. Zum Beispiel Gänse waren freigegeben, Enten, Tauben, Fasane und so weiter. Das sind alles koschere Tiere. Oder Hühner. Darum wird ja in Israel sehr viel Hühnerfleisch gegessen, nebst Rindfleisch. Ja, jetzt Raubvögel, wenn wir mal überlegen, die sind also hier geschützt. Was fressen die? Vögel, Säugetiere, Mäuse, Ratten, Geier, Aas. Störche und Ibisse, Fische, Frösche, Mäuse, Insekten. Reiher, Fische, Frösche, Mäuse, Möwen, Fische, Mäuse, Eulen, Vögel, Säugetiere, Ratten, Mäuse. Raben und Krähen sind Allesfresser und fressen auch Aas. Wiedehopfer fressen Insekten, Heuschrecken. Gerade diesen Frühling habe ich in Israel einen Wiedehopf gesehen. Die sieht man ja nicht oft, auch bei uns nicht. Kann ich ganz in der Nähe beobachten. Fledermäuse, die fressen große Insekten. Nun, die koscheren Tiere, Gänse, die fressen Blättersamen, Enten, genauso. Tauben auch, Fasane, Rebhühner, Singvögel, Eisvögel. Ja, der Eisvogel ist da auch eingeschlossen. Ist auch koscher. Sandflughühner, Blättersamen. Also irgendwie hat das etwas zu tun mit der Ernährungsweise dieser Tiere. Nun, es ist wirklich so, die Tiere, die Aas fressen, das sind Gesundheitspolizisten. Und die können also Nährstoffe, die für uns tödlich wären, können die in den ökologischen Kreislauf zurückführen. Dann haben wir auch viele Ratten- und Mäusefresser. Die sind sehr wichtig, zum Beispiel im Kampf gegen die Pest. Das ist ja eine durch Bakterien ausgelöste Krankheit, die aber besonders eben durch Ratten und Mäuse verbreitet wird. Heuschreckenfresser sind da auch erwähnt. Und nun, das kann eine sehr schlimme Plage sein in Israel, wenn Heuschreckenplagen von Ostafrika über die Sinai-Halbinsel nach Israel kommen. Und da haben wir auch Fresser großer Insekten. Das ist grundsätzlich angenehm, wenn man solche Tiere hat. Also die sind da geschützt. Skandios. Das ist genau für eine ideale Ökologie. 24. Punkt, Nachhaltigkeit im Krieg. 5. Mose 20, 19 spricht über den Fall von Krieg. Wenn du eine Stadt viele Tage belagern wirst, indem du Krieg wider sie führst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt gegen sie schwingst, denn du kannst davon essen und sollst sie nicht abhauen. Das ist ein Verbot der ökologischen Zerstörung im Kriegsfall. Das Verbot einer Politik der verbrannten Erde. Die Römer haben ja das sehr oft gemacht, dass sie aus Wut gegen die bekriegten Völker bewusst die Ökologie zerstörten, die Bäume abschlugen und so ganze Landstriche zu Wüsten veröden ließen, gerade in der Mittelmeerregion. Mit Schäden, unter denen wir bis heute leiden. Kann man nachsehen in Südfrankreich und Italien und so weiter. Aber hier wird ganz klar gesagt, selbst im Kriegsfall darf die Umwelt nicht zerstört werden. 25. Punkt, Reinigung von Aasbakterien. 3. Mose 11, 31. Diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie anrührt, wird, wenn sie tot sind, unrein sein bis an den Abend. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder Kleid oder Fell oder Sack. Jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird unrein sein bis an den Abend. Dann wird es rein sein. Heute ist es sehr klar. Der tote Körper, sagen wir zum Beispiel einer Maus oder Ratte, enthält ja giftige und schädliche Bakterien. Und wenn ein solches Aas in Kontakt kommt eben mit Nahrungsmitteln, oder mit Alltagsgegenständen, dann müssen diese Gegenstände durch Waschen von Bakterien befreit werden. Erst dann dürfen sie wieder benutzt werden. sehr eindrücklich. Aus einer Zeit, als man noch gar nichts wusste von Bakterien. 26. Punkt. Es geht immer noch um Reinigung von Aasbakterien, aber jetzt nicht durch Waschen, sondern durch Zerstörung, durch Entsorgung. Ich lese weiter in 3. Mose 11, 33. Und jedes irdene Gefäß, also jedes Töpfergefäß, in welches eines von ihnen, von diesen toten Tieren, hineinfällt, alles, was darin ist, wird unrein sein. Und es selbst sollt ihr zerbrechen. Alle Speise, die gegessen wird, auf welche solches Wasser kommt, wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäße. Warum? Nun, heute ist das alles klar. Körperflüssigkeiten, zum Beispiel einer toten Maus, können sich tief in den Poren eines toten Gefäßes festsetzen. Durch Waschen kriegt man das nicht raus. Da kann man nur noch entsorgen. Eben zerstören. Aber interessant, in 3. Mose 6, 21 habe ich gefunden, diese Anweisung, wo es um ein Metallgefäß geht, das unrein wird, da wird gesagt, man kann es scheuern und dann wieder verwenden. Das Metallgefäß musste nicht zerstört werden. Ja, weil dort können die Bakterien nicht in Poren eindringen und sich festsetzen. Beim Metallgefäß kriegt man das durch Waschen wieder auf die Spur. Und hier haben wir sogar indirekte Verunreinigung. Also ein Aas kommt ins Wasser rein, das Wasser darf man nicht mehr trinken. Und selbst wenn das Wasser wieder in Kontakt kommt mit etwas anderem, muss das Wasser eben auch so gesehen werden, dass alles unrein wird. Denn die Bakterien werden auch durch das Wasser dann weiter verbreitet. 27. Punkt. Bakterien und Saatgut. 3. Mose 11, 37. Sehr überraschend. Und wenn von ihrem Aas auf irgendwelchen Saatsamen fällt, der gesät wird, so ist er rein. Na, es ist plötzlich kein Problem. Wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas auf denselben, so soll er euch unrein sein. Sehr schwierig zu verstehen damals, heute völlig klar. Bakterien können normalerweise Samen nicht infizieren, weil sie viel zu trocken sind. Das macht nichts. Aber wenn Samen gewässert werden oder in Kontakt mit Wasser kommen und beginnen zu keimen, dadurch kann man in der kürzester Zeit durch diesen Infekt eine Katastrophe anrichten. Darf man ja nicht mehr essen. Und die Bibel sagt, jawohl, dann ist es unrein. Sobald es gekeimt hat. 28, wir kommen gleich zum Ende. Bakterien und Fäkalien. 5. Mose 23, 12, man stellt sich vor, ein Millionenvolk aus Ägypten ausgezogen, wohnen in Zelten, da in der Wüste und jetzt mit den Exkrementen. Alles geklärt. Und du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben, dass du dahin hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel unter deinem Geräte haben und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzest. So sollst du damit graben und sollst dich umwenden und deine Ausleerung bedecken. Denn der Herr, dein Gott, wandelt inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Schamwürdiges unter dir sehe und sich von dir abwende. Das ist die ideale Belehrung, um das Überleben einer großen Gemeinschaft zu sichern. Dieses Wissen um den Umgang mit Fäkalien war in Europa erst Ende des 19. Jahrhunderts allgemein verbreitet. In den früheren Jahrhunderten, in der Kriegsgeschichte Europas, da starben normalerweise mehr Soldaten in den Soldaten-Militärcamps als auf dem Schlachtfeld. Und zwar einfach wegen der Hygiene, die mangelte. Ich habe hier ein Bild aus Indien. Ich war da auf Vortragsreise im Gebiet von Nordwestindien. Und das typische Landschaftsbild dort ist ein paar Hütten und dann ein Teich. Wieder ein paar Hütten und ein Teich. Und immer wenn ich so reise, möchte ich natürlich viel lernen. Und ich frage, warum machen die das so? Was macht man da? Und da habe ich gefragt, ja, was machen die in diesen Teichen? Da hat man mir erklärt, ja, man wäscht, dass man das Geschirr wäscht. Also haben wir gesagt, da macht man alles. Und ich habe dann auch gesehen, da wird Geschirr gewaschen. Ich habe gesehen, dass Leute da schwimmen, das ist der Swimmingpool. Aber eben, die haben mir erklärt, man macht alles. Und ich habe nicht alles gesehen. Aber da geht alles rein, auch die Fäkalien, alles. Und dann entsteht natürlich die größte Gefahr hier, dass man Typhus kriegt und Cholera und Ruhr. Also Krankheiten, die Massen von Menschen wegraffen können. Ich habe mich gefragt, warum die Gurus, die von Erleuchtung sprechen, haben keine solche Erleuchtung. Um den Menschen in Indien zu sagen, wie man mit diesen Dingen umgehen soll. Und das, die Bibel ist so nüchtern und erklärt auch die ganz normalen Dinge des Alltags, um besser leben zu können. 29. Punkt, Bakterien und tote Menschen. 4. Mose 19, 11 sagt, wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Und dann Vers 16, und jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwerte erschlagenen oder einen Gestorbenen oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab anrührt, wird 7 Tage unrein sein. Da ging es nicht einfach sich waschen und am Abend war man rein. Bei der Berührung eines toten Menschen war die ganze Sache noch viel langwieriger. Da braucht es ein ganzes Prozedere von einer Woche. Auch wieder mit Waschungen. Und das ist ja interessant, erst Dr. Med Ignaz Semmelweis, 1818 bis 1865, hat von seinen Studenten gefordert, dass sie vor der Entbindung die Hände waschen. Also bis dahin war das üblich, man kam ins Spital und die Ärzte haben so zwischendurch Forschungsarbeit betrieben, an dem sie Leichen seziert haben. Kam eine Frau auf die Station zur Geburt, dann gingen sie aus dem Sezierzimmer ins Gebärzimmer, haben ihre Arbeit getan und ein Drittel der gebärenden Frauen ist im 19. Jahrhundert gestorben an Kindsbettfieber. Und die schlimmsten Spitäler waren die fortschrittlichsten, die Universitätsspitäler. Dort starben eindeutig am meisten Frauen. Warum? Weil man dort auch am meisten seziert hat. Und der Semmelweis hat gesagt, ich verlange von meinen Studenten zuerst Hände waschen. Und er konnte dadurch das Kindsbettfieber reduzieren. Aber der arme Semmelweis, der wurde von seinen Kollegen, Wissenschaftlern, verspottet, ausgegrenzt. Der arme Semmelweis, der Name macht es übrigens deutlich, das ist ein jüdischer Familienname, der endete schließlich in einer psychiatrischen Klinik. Aber natürlich, der jüdische Hintergrund macht klar, Tote kann man nicht einfach anrühren und dann meinen, kein Problem. Die Tora hat immer ganz klar gemacht, das Alte Testament, bei der Berührung der Toten, dann muss man auf weitere Kontakte verzichten und sich zuerst waschen und reinigen. Erst Dr. Med Josef Lister, 1827 bis 1912, führte erfolgreich antiseptische Maßnahmen in die Medizin ein. Also alles gar nicht so lange her, wie man das heute praktiziert. 29. Punkt. Bakterien und tote Menschen, 4. Mose 19,19 sagt eben, und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und am Abend wird er rein sein. Und das gehört zum ABC des Judentums. Ich habe hier 2 Ritualbäder fotografiert aus der Zeit vor etwa 2000 Jahren. Das ist in der Nähe vom einstigen Tempeleingang in Jerusalem, auch dieses hier. Da musste man eben zuerst sich waschen und reinigen und dann erst in gereinigtem Zustand durfte man in den Tempel gehen. Keiner, der Tote berührt hatte, durfte irgendwelche anderen Menschen einfach so berühren. Musste sich zuerst reinigen. Und das führt uns bereits zu Punkt 30, Hygiene durch Baden. Nicht nur, wenn es eben geht um das Entsorgen und um das Berühren von Toten, sondern ganz allgemein sagt zum Beispiel 3. Mose 15, Vers 16, für alle möglichen Dinge musste man sich waschen. Ein Beispiel, und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden. Und es wird unrein sein bis an den Abend. Und so hat man im Judentum, auch durch das Mittelalter hindurch hier in Europa, hat man diese Ritualbäder gepflegt. Es gab keine Leute in Europa, die so sauber waren wie Juden. Einfach, weil sie sich an die Tora gehalten haben. Und das hat Auswirkungen gehabt. Ein drastisches Beispiel. 1347 bis 52. Das war die Zeit des schwarzen Todes in Europa. Die Pest. Ein Drittel Europas, etwa 25 Millionen Menschen, kamen damals um. Und man hat schnell begriffen, was die Ursache ist. Die Juden! Es sind ja immer die Juden, wenn irgendetwas schief geht. Auch da, das waren die Juden. Die haben die Brunnen vergiftet. Und es gab dafür einen Beweis. Und den Juden gibt es ja viel weniger Epidemieopfer. Das sieht man, ja. Also müssen die was gemacht haben. Sonst würden die genauso dahin sterben wie wir. So hat man argumentiert. Aber niemand praktizierte solche Hygiene wie die Juden damals. Heute ist das für uns normal, also für die meisten. Ja, ist doch so. Und damals hat man dann eine Judenvernichtung durchgeführt in Europa. Etwa 1 Million Juden kamen ums Leben da im 14. Jahrhundert. Das kam nicht erst mit den Nazis. Und ein letztes Beispiel, ein schreckliches Bild, man kann ja auch wegschauen. Isolation. 3. Mose 13, 45 spricht über Aussatz. Und der Aussätzige, an dem das Übel ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Haupt soll entblößt sein. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Alle die Tage, da das Übel an ihm ist, soll er unrein sein. Er ist unrein. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Ein hartes Gebot. Im Fall von Aussatz musste isoliert werden. Sehr hart, aber wir können rückblickend sagen, in Europa hätten im Mittelalter durch Isolation Millionen von Menschenleben gerettet werden können im Zusammenhang mit Lepra und Pest. Es ging viel zu lange, bis man dann diese Isolationshäuser aufstellte. Aber in der Bibel war das alles schon längst beschrieben. Man staunt über diese Weisheit, aber das war Mose, der die 5 Bücher Mose geschrieben hatte, bewusst, dass das Weisheit war. In seiner Abschiedsrede in 5. Mose 4, Vers 5 sagt er, siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat. Er hat also nicht gesagt, weil ich so intelligent bin, sondern er hat das von Gott bekommen. Damit ihr also tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so beobachtet und tut sie. Also auch wenn ihr das nicht versteht. Einfach machen, was Gott sagt. Denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Nicht, weil sie intelligenter wären, sondern weil sie auf die Bibel hören. Und nun möchte ich den Kontrast zeigen von dieser Weisheit der Tora, der Bibel, zur Weisheit Ägyptens. Zur Zeit von Mose war ja die führende Zivilisation das alte Ägypten. Eine entwickelte Zivilisation. Und wir besitzen heute noch den Papyrus Eber, ein riesenlanges, viele Meter langes Manuskript aus etwa 1550 vor Christus. Und darin stehen alle möglichen Rezepte für die Priesterärzte in Ägypten. Ein paar Beispiele, um graue Haare zu vermeiden. Das wäre, hätte ich vor ein paar Jahren damit beginnen müssen, nicht wahr? Da wird gesagt, Kopf bestreichen mit dem Blut eines schwarzen Kalbes, das in Öl gekocht wurde, oder mit dem Fett einer Klapperschlange. Dann werden auch Arzneimittel erwähnt aus Eidechsenblut, Schweineohren, verfaultem Fleisch, also Aas, vor dem in der Tora so gewarnt wird, im Kontakt davor, verfaultem Fleisch sowie aus Kot von Esel, Mensch und Katze. Also Dinge, wo man sofort Starkrampf auslösen kann oder andere schreckliche Krankheiten. Und das war wirklich die Top-Wissenschaft damals. Und Mose, von ihm wird ja gesagt in Apostelgeschichte 7,22, Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er ist ja als Adoptivsohn der Tochter des Pharao am Hof des Pharao aufgewachsen und wurde in die Weisheit der Ägypter, auch in Mathematik und Musik und so weiter, eingeführt damals. Und das Erstaunliche ist, wir finden keinen Niederschlag davon in den fünf Büchern Mose. Wirklich im Kontrast zur damaligen Wissenschaft. Nun, der Kreis schließt sich. Die Bibel behauptet von sich, sie sei Gottes Offenbarung. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Psalm 19, Vers 7, König David schreibt, das Gesetz, die Tora des Herrn, ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Nun, wenn man diese Punkte so im Detail durchgegangen ist, kann das eine Hilfe sein, um zu sehen, ja tatsächlich, das ist nicht einfach ein blinder Glaube, ein Sprung ins Ungewisse, sondern man kann sagen mit Paulus, ich weiß, wem ich geglaubt habe. 2. Timotheus 1. Nun, ich ende mit einer ganz zentralen Aussage der Bibel. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hier zeigt Gott mehr, als was wir gesehen haben. In der Tora wurde gezeigt, wie die Israeliten ihre Tage im Lande verlängern können. Immer wieder sagt die Tora, wenn ihr diese Gebote tut, werdet ihr eure Tage verlängern im Land. Psalm 90 sagt, ein Psalm von Mose, der Mensch lebt 70, 80 Jahre. Aber wir wissen aus der Zeit von Mose über die Pharaonenlisten, in Ägypten war die Lebenserwartung bei 30 Jahren. Und dieses Volk Israel, aus Ägypten ausgezogen, das war normal, so 70, 80-Jährige. Also diese Gebote waren gegeben, um das Leben hier zu verlängern. Aber die Bibel spricht über mehr, sie spricht über das ewige Leben. Und wie können wir das ewige Leben bekommen? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Er hat Jesus Christus in diese Welt gesandt. Er wurde Mensch, damit er als Mensch für uns Menschen am Kreuz sterben konnte. Als Gott konnte er nicht sterben. Darum wurde er Mensch, damit er überhaupt sterben konnte. Und er wollte unsere Schuld auf sich nehmen und das Gericht, das wir verdient haben in Ewigkeit, wollte er erdulden. Und darum hat Gott ihn am Kreuz verlassen und er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun, jetzt sagt die Bibel, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jeder Mensch, der seine persönliche Schuld im Gebet Gott bekennt und bereut und dafür dankt, dass Jesus Christus die Strafe Gottes stellvertretend auf sich genommen hat, der bekommt ewiges Leben. Und es geht nicht über eine Mittelsperson. Es braucht nicht einen Mittler. Vielleicht kann das eine Hilfe sein, wenn man mit jemandem zusammen die Schuld vor Gott konkret bekennt und aufdeckt und Gottes Vergebung in Anspruch nimmt. Aber es braucht keinen dazu. Man kann das ganz persönlich machen. Es geht einfach ganz individuell darum, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und das Schöne ist, hier wird nicht gesagt, vielleicht einmal ewiges Leben bekommt, sondern es ist Gegenwartsform, Präsenz, sondern ewiges Leben habe. Das heißt, der an Jesus Christus glaubt, nachdem er seine Schuld bekannt hat, hat ewiges Leben als gegenwärtigen Besitz. Und darum hat Johannes geschrieben in 1. Johannes 5, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist gewaltig. Es gibt manchmal Leute, die sagen, wenn jemand sagt, ich weiß, Gott hat mir meine Schuld vergeben und ich weiß, wenn ich sterbe, werde ich in die Herrlichkeit Gottes gehen. Ich weiß, es kommt keine Hölle für mich und auch kein Fegefeuer, nichts, sondern ich gehe in die Herrlichkeit Gottes. Das ist Hochmut. Nein, es ist nicht Hochmut. Man hat geglaubt, was die Bibel sagt. damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Wir können das wissen. Aber da kann einer sagen, ja, das ist mir zu einfach, das glaube ich nicht. Ja, hätte man bei diesen Geboten der Tora auch sagen können. Das glaube ich nicht, ich pflanze meinen Baum und ich esse sofort die Früchte. Nein, meine Kinder werden nicht beschnitten, das ist brutal. Ja gut. Und dann wären die Folgen auch da gewesen. Aber man musste einfach das glauben. Und wenn Gott sagt, wie wir ewiges Leben bekommen, dann dürfen wir das glauben. Aber nicht als Sprung ins Dunkle. Sondern wir wissen, wer hier spricht, der weiß es besser als wir. Es ist ja auch so, wenn man schwierige Bergtouren macht mit einem Bergführer, da kann es Situationen geben, wo man wirklich nicht mehr weiß, was man tun soll. Und der Bergführer, der erfahren ist, der sagt so, jetzt den Fuß so setzen und jetzt so. Und dann denkt man, er ist ein bisschen verrückt. Ich mach das anders. Ja, dann fällt man runter. Aber das ist nicht ein blinder Glaube, demgegenüber, was der Bergführer sagt, sondern es ist ein begründeter Glaube. Weil man weiß, der Mann weiß das, wie das geht, hier in den Bergen. Und so ist es auch hier. Man kann sagen, ich glaube der Bibel nicht einfach blindlings, sondern ich weiß warum. Denn die Bibel hat sich erwiesen als Gottes Wort. Danke fürs Zuhören.